Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch. Ich bin immer noch bei meiner Predigtreihe zum Vater Unser, zu diesem Mustergebet, das Jesus uns gegeben hat. Nicht, dass wir es wortwörtlich beten, so ist das Muster nicht gemeint, sondern dass wir die Dinge, die Schwerpunkte, die dort vorkommen, die Jesus uns ans Herz gelegt hat, auch über unsere Zunge kommen können. Und nachdem wir beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, wann das hier datumsmäßig war, die erste Bitte besprochen hatten, bedacht hatten, unser tägliches Brot gib uns heute, also Gott ist unsere Lebensmitte und auch für unsere Lebensmittel da, geht es heute um eine andere Bitte. Es klang ja schon an, um Dinge, die belasten, die auf uns liegen, die in uns drin sind und uns das Leben schwer machen oder sogar existenziell behindern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist die bekannte Version von Martin Luther. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob auch die aus der hier üblichen Elberfelder, ich bin ja ein Beutebaptist und kenne noch nicht alle Traditionen so ganz gut, aber wörtlich heißt es wohl, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Im Matthäusevangelium Kapitel 6, der Vers 12. Vielleicht ist jemand neu hier und weiß gar nicht, dass das Vaterunser ein Text aus der Bibel ist. Es ist ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 von Vers 5 bis 15. Und der Vers 12 ist der, über den wir heute nachdenken wollen. Und ja, unser Gebet bereichern lassen wollen. Ich fange mal mit einer Geschichte an. In Irland lebte ein wohlhabender Grundbesitzer. Gibt es hier Grundbesitzer bei uns? Wir sind nur Mieter. Ich kann mich gar nicht hineinversetzen, wie das ist, Grundboden zu besitzen. Aber ich glaube, alle, die ein Haus haben, die besitzen auch ein bisschen Grund. Ja? Die wohnen nicht grundlos in ihrem Haus. Dieser Grundbesitzer lässt eines Tages an den wichtigsten Plätzen seiner weiten Ländereien Bekanntmachungen aushängen. Internet gab es noch nicht. Auf diesen Plakaten ist zu lesen, am kommenden Montag bin ich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen. Die unbezahlten Rechnungen sind mitzubringen. Tagelang, könnt ihr euch vorstellen, ist diese Bekanntmachung jetzt Gesprächsstoff Nummer 1 unter den Landleuten dort. Überall diskutieren sie über dieses außergewöhnliche Angebot. Einige halten es für einen Schwindel. Andere meinen, da sei doch ein Haken dabei. Und ganz andere sind sogar überzeugt davon, dass der Gutsbesitzer verrückt geworden ist. Denn wer hat schon erlebt, dass ein vernünftiger Mensch solch ein Angebot macht? Als der festgesetzte Tag anbricht, kann man aber doch zahlreiche Leute beobachten, die sich auf den Weg machen. Um Punkt 10 Uhr hat sich eine große Menge vor dem Büro eingefunden und genau auf die Minute fährt der Großgrundbesitzer mit seinem Sekretär vor. Falls jemand nicht weiß, was ein Sekretär ist, von den Kindern oder so, das ist der, der die Arbeit macht, die eigentliche nicht, alles aufschreibt, den Überblick hat. Als die beiden Männer die Tür hinter sich zumachen, beginnt draußen eine erregte Diskussion. Ist da nun etwas dran oder nicht? Ist die Bekanntmachung wirklich ernst gemeint oder will er uns zum Narren halten? Vielleicht will er nur diejenigen an der Nase herumführen und demütigen, die ihm ihre Verschuldung offen darlegen. Und dann sind da einige wenige, die darauf hinweisen, dass unter der Bekanntmachung unzweifelhaft seine eigenhändige Unterschrift steht. Eine ganze Stunde vergeht. Und nicht einer ist eingetreten, um seine unbezahlten Rechnungen vorzuweisen. Ab und zu gibt einer dem anderen den Rat, es doch mal zu versuchen. Ne? Hey, geh doch mal rein. Und die ärgerliche Antwort, ich bin doch nicht so verschuldet wie du. Ich habe es nicht nötig. Versuch du es doch erst einmal. so verrinnt kostbare, wirklich kostbare Zeit. Als es schon 23:30 ist, kommt Arm in Arm ein altes Ehepaar herein. Na, herbei erstmal. Ein altes Ehepaar, das an der äußersten Grenze der Ländereien wohnt. Der alte Mann hält ein Bündel Rechnungen fest in seiner linken Hand. Mit zitternder Stimme fragt er den ersten Besten: Stimmt es, Nachbar, dass der Gutsherr all denen die Schuld bezahlt, die jetzt kommen? Und die höhnische Antwort: Bis jetzt hat er noch nichts bezahlt. Wir glauben, es ist alles nur ein übler Scherz. Als die beiden alten Leutchen das hören, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Und die Frau sagt halb vor sich hin: Und wir glaubten, es ist wahr. Wir freuten uns schon, ohne Schulden sterben zu können. Als sie sich zutiefst betrübt wegwenden wollen, ruft ihnen jemand zu: Noch hat es ja gar keiner versucht. Warum geht ihr beiden nicht hinein? Wenn er eure Rechnungen bezahlt, dann kommt schnell wieder heraus, damit wir auch hineingehen. Die beiden nehmen den Gutsherrn beim Wort. Ein wenig furchtsam öffnen sie die Tür und betreten das Büro. Sie werden herzlich willkommen geheißen. Besorgt fragen sie noch einmal nach, ob die Bekanntmachung denn stimme, und darauf der Sekretär: Glauben Sie denn, der Gutsherr würde Sie betrügen? Nur her mit den unbezahlten Rechnungen. Sie zeigen alle vor. Die Beträge werden addiert und über die Gesamtsumme erhalten sie einen vom Gutsherrn unterzeichneten Scheck. Die können es gar nicht fassen und wollen vor Dankbarkeit überströmend das Büro verlassen. Stopp. Nein, bitte bleiben Sie noch eine Weile hier sitzen, bis um 12 Uhr das Büro geschlossen wird. Aber draußen warten doch so viele auf unseren Bericht. Sie haben mich beim Wort genommen. Die da draußen müssen das auch tun, wenn ihre Schulden bezahlt werden sollen. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Gutsherr war offensichtlich Christ und er wollte seinen Untertanen auf diese Weise eine eindringliche, eindrückliche Predigt halten. So geht Gott mit euch um, wenn ihr seine Herrschaft anerkennt. Ihr seid Schuldner. Aber Schulden können erlassen werden. Wer lebt schon gern mit Schulden? Als gelernte DDR-Bürger mussten wir damals nach der Wende viel dazulernen. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel auch, dass ein ordentlicher, ein seriöser, ein geübter Bundesbürger ist einer, der Schulden hat. Habe ich so gehört. Weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob es mir geübte Wessis so gesagt haben, habe ich mir gemerkt. Wer keine Schulden hat, der versteht ja nicht zu leben. Man kann sich ja heute nur die wichtigen Dinge leisten, ne? Vom Haus angefangen, meistens auch ein Auto, ne? Wenn man Schulden macht, wenn man Ratenzahlungen vereinbart und so weiter und Kreditzinsen auferlegt bekommt. Wer keine Schulden hat, versteht nicht zu leben und auch nicht zu wirtschaften. Kredit, Finanzierung, Hypothek sind ganz wichtige, wenn nicht Hauptbegriffe unserer Zeit. Und so schön auch die Möglichkeiten sind, die geliehenes Geld bietet, die Belastung ist die Kehrseite der Medaille. Man wird zum Schuldner. Interessant ist, dass der andere, der die Schulden nicht hat, ja, sowas ist, womit wir eher was anfangen könnten, der ist ein Gläubiger. Man wird zum Schuldner, man bleibt jemandem etwas schuldig. Wer ein Haus baut oder erbt und viel Geld als Vorschuss braucht, muss einen Gegenwert als Sicherheit bieten. Manch einem bleibt nichts weiter übrig, als das Haus sozusagen als Pfand zu überschreiben. Ich weiß nicht, nennt man das Grundschuld? Ich bin, wie gesagt, als Mieter nicht ganz so versiert in diesen Finanzdingen. Das ist ein Begriff aus dem Rechtswesen, aus der Finanzwelt, mit dem wir es hier zu tun haben. Schulden. Und darum geht es in dieser Gebetsbitte. Sie erfordert von uns zuerst die Einsicht, dass wir Schulden haben, dass wir, weil es ja ein Gebet ist, dass wir Gott etwas schuldig geblieben sind. Und dabei geht es nicht so sehr um unsere Fehler und Taten, Sünden, jetzt praktische, nicht so sehr um konkrete Gebote, gegen die wir verstoßen haben und verstoßen. Das ist hier nicht gemeint, sondern etwas schuldig geblieben in unserer Grundbeziehung. Schuld ist das, was ich unterlassen, was ich versäumt habe. Und die Versäumnisse werden uns ja durch den ersten Teil des Vaterunser-Gebetes klar. Ich habe seine Vatergüte verachtet, nicht beachtet. Ich sollte etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, aber durch mich wird sein Name oft gerade nicht geheiligt. Und oft versäume ich auch, mich nach seiner Herrschaft zu sehnen, so wie wir es aber doch beten, auswendig. Dein Reich komme, deine Herrschaft soll kommen. Ich versäume, seine Herrschaft gelten zu lassen, in meinem Leben, in meinem Alltag. Das ist die Grundschuld. Und dann kommen die Kleinigkeiten dazu. Bevor ich zu den Kleinigkeiten komme, will ich nochmal einwerfen, oder daran erinnern, dass ich ja von dem Buch von Helmut Thielicke erzählt habe. Das Gebet, das die Welt umspannt. Ja, seine Predigtreihe, seine Reden heißt das eigentlich, Reden über das Vaterunser. Und ich habe nochmal reingeschaut, er hat sie in einer ganz schweren Zeit gehalten. Diesen Teil des Vaterunsers hat er ungefähr so zu Ende des letzten Krieges, im Frühjahr 1945, gehalten. Den zweiten Teil davon an dem Tag, an dem die Amerikaner kurz vor Stuttgart standen. Das waren die Amerikaner, nicht? Bei uns waren die anderen aus dem Osten. In dieser Zeit hat er das Vaterunser so überdacht und den Leuten erklärt. Und da spricht er natürlich von dieser ganz großen Schuld, die Menschen in Deutschland auf sich geladen haben, einen Krieg vom Zaun gebrochen, einem Regime zur Macht verholfen, das dann die Welt ins Unglück gestürzt hat, Gottes Welt. Aber Schulden, und jetzt sind wir wieder bei uns, im Jahr 2020, sind dann auch Kleinigkeiten. Peanuts, hat mal ein Finanzmensch gesagt und sich dann ganz unbeliebt gemacht. Ich unterlasse den Gehorsam. Ich richte mich nicht nach seinen Richtlinien. Ich fahre einen Zickzackkurs in meinem Leben, obwohl ich eigentlich, wenn ich mit Gott in einer Beziehung lebe, doch recht geradlinig vorankommen könnte. Ein Zickzackkurs, mit dem ich ständig anecke. Und dann verstricke ich mich immer mehr in ein Leben, das nicht gut ist. So wie manche Menschen die Kataloge wälzen und immer wieder bestellen müssen. Heute wälzt man keine Kataloge mehr, heute surft man im Internet, da hat man die Kataloge dann in anderer Form, nicht in Papierform vor sich. Aber weil das noch viel leichter ist, auch das Bestellen und das Zurückschicken, ist das noch viel schwerer, aus diesem Sog herauszukommen. Viel gefährlicher, diese neuen Möglichkeiten. Dinge, die sie nicht brauchen, immer wieder verführen sie. Und sie verschulden sich immer höher. Und wem dann Haus und Hof oder andere Dinge gepfändet werden, ja, der kommt in eine Lebenskrise. Das Leben wird unmöglich. Wenn dann nicht der Gläubiger sagt, alles ist bezahlt, dann bin ich wirklich nicht mehr zu retten. Und jetzt kommt das Schöne. Gott sagt, kommt und bringt eure unbezahlten Rechnungen mit. Bringt eure unbezahlten Rechnungen zu mir. Nennt mir eure Versäumnisse. Gesteht mir, dass ihr schlecht gewirtschaftet habt mit eurem Leben. Ich bin bereit, euch eure Schulden zu erlassen. Und wie groß ist er, der menschliche Schuldenberg? Wie groß ist dein persönlicher Schuldenberg? Kleiner Hügel oder ein Felsen? Mit aller erdenklichen Anstrengung und mit aller Rechenkunst, mit dem teuersten Computerprogramm für Finanzverwaltung, kannst du diese Schuld nicht loswerden, nicht tilgen. Kein Mensch kann das wieder gut machen, was er Gott schuldig geblieben ist. Hier hilft nur noch beten. Und das meine ich nicht sprichwörtlich, nicht als Phrase, sondern hier bietet Jesus uns das Gebet an. Mit dieser Aufforderung, betet so, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus zeigt, wie das geht. Und darin steckt die Aufforderung, indem Jesus uns dieses Gebet nahelegt, dann steckt die Aufforderung, lass doch den Schuldschein verschwinden. Der braucht dich nicht mehr zu belasten. Erlasse uns die Rückzahlungspflicht, unser Gott. Wir würden uns tot zahlen. Nicht dumm und dämlich, sondern tot. Wir würden daran zugrunde gehen. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns mit Vergebung entgegenkommt und die Beziehung wieder heilt, uns entlastet. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich nehme es euch ab. So dürfen wir beten. Vergib uns unsere Schulden. Und nur so können wir beten angesichts des großen Defizits, das uns belastet. Mit seinem Sonderangebot der Vergebung will Gott keinen zum Narren halten, wie es viele von dem Gutsbesitzer annahmen. Gott hat das wirklich umgesetzt. Gott schickte seinen Sohn Jesus Christus, weil er uns liebt. Und er will, dass wir befreit leben, befreit von Belastung. Darum gehört dieses Bußgebet auch in unsere Gebetspraxis, in das Vaterunser hinein. Ein bisschen Heimatkunde, Geografie, musste ich jetzt vor kurzem mal letzte Woche unterrichten. Das erste Mal nach 3 Wochen, ein fremdes Fach. Geografie, konnte ich aber gerade noch so, Deutschland und Afrika. Aber kennt jemand von euch Scherbellino? Schon mal gehört? Na, klingt eher nach Italien, nicht? Scherbellino, wonach klingt das? Scherbellino liegt vor den Toren Stuttgarts. Da gibt es einen großen Hügel, der heute mit Rasen bepflanzt ist, vielleicht auch mittlerweile schon bebaut ist. Bauland ist ja heute ganz kostbar. Aber ich weiß nicht, ob man da bauen kann. Was ist das für ein Hügel? Diesen Hügel nennen die Schwaben liebevoll Scherbellino. Warum wohl? Was meinen die Kinder? Warum nennt man einen Hügel Scherbellino? Was steckt da drin? In dem Wort und wahrscheinlich auch in dem Boden. Na, Lino? Nein, Scherben, ne? Sicherlich. Daher kommt das Wort. Auf diesen Hügel haben die Bewohner der Stadt nach dem Krieg die Trümmer und die Scherben gebracht, um die Stadt wieder neu aufbauen zu können. Wie gesagt, in Berlin gibt es den auch, haben wir früher gelernt, Montklamott, nicht? Soll der heißen, wo die Klamotten, die Steine, die Trümmer zusammengetragen wurden. So ein Hügel haben wir auch, wir Jesusmenschen, für die Trümmer und für die Scherben, die in unserem Leben anfallen. Durch unser Verhalten, durch das, was bei uns mit Gott nicht so klappt. Da gibt es auch Müll, Scherben. Und Gott sei Dank gibt es diesen Scherbellino für uns Christen. Wo ist er? Das ist auch ein Müllberg, ein Müllabladeplatz. Und er heißt Golgatha, der Hügel von Golgatha, der Hinrichtungsberg, auf dem Jesus mit seinem Tod unsere Schulden beglichen hat. Ist solch ein Scherbellino. Und dort kannst du wirklich alle Trümmer und Scherben abladen und befreit wiederkommen. So wie ein entschuldeter Mensch wieder ein guter Geschäftspartner sein kann, so will Gott sich auch mit uns ganz neu einlassen. Nicht auf ein Geschäft, sondern auf eine neue Gemeinschaft. Vergebung ist die Geburtsstunde der Gemeinschaft, könnte man sagen, der Gemeinde. Auf eine ganz neue Beziehung will Gott sich einlassen. Das schafft er, indem er uns unsere Last wegnimmt. Diese Last, die uns hindert, zu ihm zu kommen, mit ihm zusammenzuleben. Und diese Entschuldung hat dann auch Konsequenzen. Das, was ich erfahren habe, das prägt dann mein Verhalten. Wie begegne ich jemandem, der mir etwas schuldig geblieben ist? Egal, ob es sich dabei um Geld, Sachen, Freundlichkeit oder eine Verpflichtung handelt. Wie stehe ich als von Schulden entbundener meinem Schuldiger gegenüber, von dem ich noch etwas bekommen müsste, wieder gut gemacht bekommen müsste? Jesus sieht einen ganz klaren Zusammenhang zwischen erlangter Vergebung und erteilter Vergebung. Man könnte das in ein Sprichwort gießen. Es gibt ja das berühmte Sprichwort, wenn man nicht vergibt, sondern vergelten will, Rache, wie du mir, so ich dir, nicht? Kennt ihr das? Und hier können wir jetzt sagen, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Eins meint Jesus hier nicht. Ihm geht es nicht darum, dass wir versprechen, auch anderen die Schuld zu vergeben. Nicht im Sinne eines großzügigen Versprechens, sondern im Sinne eines Schwures ist dieses Gebet gemeint. Mit meiner eigenen Schuld bürge ich dafür, dass ich den anderen entlaste, ihn auch entschulde. Wie Gott mir, so ich ihm. Wie, so auch. Gottes Erbarmen wird mit meiner Liebe verglichen. Und die älteste Handschrift, die dieses Jesuswort überliefert, sagt es noch einen Zahn schärfer. Nämlich, wie auch wir vergeben haben. Da steckt keine Bedingung drin. Wenn man sich mal das hebräische Denken verinnerlicht, auch die Gebote, wir kennen die in der Form, du sollst nicht, als Aufforderung. Aber der Hebräer, der jüdische Mensch, der lebt in einer anderen Denk- und Sprachwelt, für den heißt es, wenn das erste Gebot stimmt, ich bin der Herr, dein Gott, dann folgt das andere unweigerlich daraus. Du tötest nicht. Du heiligst den Feiertag. Du redest nicht Falschzeugnis. Das geht dann einfach nicht mehr, wenn du in dieser Beziehung mit mir, mit Gott lebst. Dann bist du ein anderer Mensch. Da bedarf es gar keiner Aufforderung mehr. Du musst das jetzt machen. Im Sinne von eine Pflicht auferlegen, sondern das ist das normale Wesen des Menschen, der mit Gott in Beziehung lebt. Du vergibst dem anderen, weil du im Kraftfeld der Vergebung lebst, das selbst erfahren hast. Das ist dein Lebenselement. Hier wird deutlich, dass wir Gott nichts versprechen können. Ja, ich möchte deine Vergebung und ich verspreche dir auch, den anderen zu vergeben. Wir gestehen ihm nur zu, uns so zu behandeln, wie wir mit anderen umgehen, mit anderen umgegangen sind. Seine Vergebungsbereitschaft will dich dahin bringen, solche Liebe anderen Menschen zu erweisen. Das ist übrigens das, wenn man das Buch von Thielicke nochmal liest, worauf er einen ganz großen Schwerpunkt legt bei seiner Frage des ersten Teiles: Was sind wir schuldig geblieben? Liebe im umfänglichen Sinne. Menschen gegenüber, Gott gegenüber. Vergebung und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sagt Paulus. Überlegen wir einmal, ob wir für einen Menschen beten können, dem wir etwas nachtragen. Es gibt Menschen, die rechnen ständig zu. Ein kleiner Fehler wird zu einem anderen addiert, bis eine lange Rechnung, eine lange Schuldliste vorliegt. Passt das zu einem Menschen, der Gottes Großmut erfahren hat? Jesus hat andere Regeln. Einer trage des anderen Last. Wirf deinem Bruder, deiner Schwester oder wem auch immer sein Versagen nicht vor, nicht ständig. Nimm seine Last auf dich, ertrage diesen Menschen, liebe ihn. Lass ihn auch erfahren, dass Vergebung die Geburtsstunde einer neuen Beziehung ist, die Geburtsstunde der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Petrus fragte Jesus einmal, wie oft er einem anderen vergeben müsse, ob 7-mal reichen würde. Vergebung kennt keine Grenzen, hat Jesus ihm dann deutlich gemacht. 70 mal 7 mal, also grenzenlos, so wie seine Vergebung auch grenzenlos ist, uns gegenüber. Im Vater unser steckt also auch Liebe, auch wenn das Wort dort gar nicht vorkommt. Liebe deinen Nächsten, vergib ihm. Und dieser erlebt damit die große Liebe und Vergebung Gottes. Weil kein Mensch fehlerlos ist, sind wir alle auf diese vergebene Liebe angewiesen. Wie wollten wir sonst unserem Namen gerecht werden und Gemeinschaft, Gemeinde sein? Nur dort, wo Schulden nicht vorgehalten werden können, wo aufgrund von Entschuldigung Gleichwertigkeit wieder erlangt wird, wo die Entschuldigung vom Gläubiger ausgeht und hier sogar vom Gläubigen dann, nur dort ist Gemeinschaft von Glaubenden mit von Christen möglich. Vergebung ist die Geburtsstunde der Gemeinschaft. Sie macht uns zu Partnern Gottes und somit Gemeinschaft mit dem Höchsten möglich und sie verhilft uns zu einem partnerschaftlichen Miteinander in der Gemeinde, in unserer Umwelt. So kann die Gemeinde dann natürlich auch zu einem Ort werden, zu einer Oase für Menschen werden, denen aufgrund von Schuld und Schulden die gesellschaftliche Anerkennung verweigert wird. Lasst uns unsere Gebetspraxis anhand dieser Jesus-Lektion überprüfen. Da haben wir noch lange nicht ausgelernt. Wir können uns doch darüber freuen, dass wir Vergebung und Schuldenerlass erbitten dürfen. Wir dürfen darum bitten, in der Gewissheit erhört zu werden. Vergib uns unsere Schulden, wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.